Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Schön, dass wir auch in diesen beengten Verhältnissen den Gottesdienst miteinander begehen dürfen, vor allem auch verbunden, dann eben dann auch gleich mit dem Abendmahl, dass wir an den Tisch des Herrn treten dürfen. Das ist schön. Ja, ich habe mir gedacht, da es ja heute um das Abendmahl geht, ich meine, wir machen das ja monatlich. Und wenn dann jeden Monat, das weiß ich eben nicht, da habe ich mit niemandem abgesprochen, dann über das Abendmahl spricht, dann ist das ja auch eine ständige Wiederholung. Aber nichtsdestotrotz, weil ich war schon länger nicht mehr hier, um euch oder mit euch zusammen das Abendmahl zu feiern. Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, man muss mal eine Botschaft machen, die dann vielleicht nicht so lange dauert, ne? Weil das Abendmahl geht ja dann auch schon entsprechend länger. Und dann kam mir so der Gedanke, okay, dann sage ich doch auch mal was über das Abendmahl. Kann zwar sein, dass ich das vor Jahren auch schon mal gemacht habe, aber ich hoffe, dass es trotzdem oder dem keinen Abbruch tut, auch wenn es hier und da ja dann auch eine Wiederholung vielleicht ist. Aber wie gesagt, der Gedanke war einfach, dass wir uns heute tatsächlich eben hinführend hier auf den Tisch des Herrn ein paar Gedanken über dieses Abendmahl machen. Und das Abendmahl, es wird ja hier und da auch Herrenmahl genannt, ne? Oder auch Gedächtnismahl, oder es wird auch als Brotbrechen bezeichnet. Da haben wir also die verschiedensten Bezeichnungen für dieses. Der einfach halber bleiben wir heute einfach bei dieser Bezeichnung Abendmahl, auch wenn es noch nicht Abend ist, ne? Aber so hat sich das halt eingebürgert und wie gesagt, deswegen bleiben wir jetzt einfach bei dieser Bezeichnung Abendmahl. Und da fragen wir uns zunächst einmal, ja, aber warum? Ich meine, warum feiern wir überhaupt dieses Mahl? Ist es jetzt einfach nur so eine bloße Tradition, ja, die irgendwann einmal eingeführt wurde? Vielleicht auf irgendeinem Konzil, ja, oder war es eine Idee von irgendeinem Papst oder was auch immer. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist der Grund? Warum feiern wir es? Nun, der Herr Jesus selbst. Der Herr Jesus selbst hat angeordnet, dass wir dieses Mahl halten sollen. Paulus beispielsweise, der bezeugt nämlich in seinem Brief an die Gemeinde zu Korinth, dass die Einsetzung des Abendmahles vom Herrn Jesus selber stammt. Und so schreibt er ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, in Vers 23, 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Nicht von irgendeinem Bischof, nicht vom Papst oder von irgendeinem der Apostel. Nein, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und dann kommt es ja entsprechend zu der Einführung, wenn man so will, des Abendmahls. Und auch wichtig, Paulus schreibt es ja hier an die Gemeinde in Korinth, das heißt, nicht an die Juden, ja. Es gibt ja gewisse Dinge, ich sage es einfach mal, wie zum Beispiel der Sabbat, ja, das ist eine rein jüdische Angelegenheit, da haben wir gar nichts mit zu tun. Passafest, genau das Gleiche, ja, aber hier beim Abendmahl, da geht es um die Gemeinde. Egal, ob Jude, ob Grieche, ne, was auch immer, hier geht es um die Gemeinde. So, denn ich habe von dem Herrn empfangen. So, und die Apostelgeschichte, die zeigt uns ja dann auch, wie wichtig und wie bedeutend dieses Abendmahl für die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Das ist eben nicht einfach nur so eine, ja, was weiß ich, so eine belanglose Tradition ist oder was auch immer. Und wenn man sich dann vielleicht mal wieder dran erinnert, oh, jetzt haben wir aber schon 2 Jahre kein Abendmahl mehr gefeiert, sollten wir vielleicht mal wieder machen. Nein, es ist was Wichtiges, es ist was Bedeutendes. Denn so heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, ich lese uns das. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Und sie blieben beständig, was immer das auch bedeutet, ne? Beständig. Aber sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, ne? Also im Abendmahl und in den Gebeten. Das zeichnete die ersten Gemeinden aus, ja? Dieses Beständigsein, ja, immerwährend treu, nicht so zwischendurch, mal an Ostern und mal an Weihnachten, ne? Und was haben wir hier gelesen? Welche Attribute kommen hier zum Vorschein? Die Lehre, ne? Und zwar die apostolische Lehre, die biblische Lehre, nicht irgendeine Sonderlehre, ja? Die Lehre, dann die Gemeinschaft. Ein Christ sollte kein Solo-Christentum führen. Nein, wir brauchen die Gemeinschaft. Ist vom Herrn selber verordnet. Wir sollen zusammenkommen zur Lehre, zur Gemeinschaft, zu den Gebeten. Ganz wichtig, ja. Und eben auch zum Brotbrechen, sprich zum Abendmahl. Also nochmals, die ersten Gemeinden, sie blieben beständig treu und fortwährend in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. So, jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Abendmahlverständnisse, ne? Die katholische Kirche hat ein Abendmahlverständnis, was sich unterscheidet von Luther, und von Luther unterscheidet sich wieder zu Zwingli, ne? Und bei Calvin ist es vielleicht auch noch wieder anders und hier und da. Da geht es mir heute gar nicht drum. Mir geht es nicht darum, jetzt die unterschiedlichsten Abendmahlverständnisse zu beleuchten, sondern wir lassen einfach mal das Wort Gottes hier sprechen. Und dazu lese ich aus Lukas, Kapitel 22. Lukas, Kapitel 22, da kommt der Herr Jesus nämlich mit seinen Jüngern zusammen, ne? Kurz vor Gethsemane, kurz vor Golgatha. Und da heißt es in Lukas, Kapitel 22, ab Vers 17. Lukas, Kapitel 22, ab Vers 17. Da feiert der Herr Jesus mit seinen Jüngern, ne? Das Passamahl. Und dann kommt ja der fließende Übergang hin zum Abendmahl. Lukas, Kapitel 22, ab Vers 17. Und er, spricht der Herr Jesus, er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Der Herr Jesus hat Gethsemane vor Augen. Der Herr Jesus hat Golgatha vor Augen. Ich werde es nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm, jetzt kommt die Einsetzung des Abendmahls. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also, zum einen heißt es hier in Vers 19, dass tut zu meinem Gedächtnis. Und damit wäre die Frage schon mal beantwortet, was das Abendmahl überhaupt ist. Nämlich ein Gedächtnismahl. Wir sollen es im Gedenken an das Erlösungswerk von Golgatha feiern. Und das, wohlgemerkt, ne? Immer wieder, ja? Fortwährend. Bis wir bei ihm sein werden, einst in der Herrlichkeit. Aber eben nicht nur das, sondern zugleich gilt es auch daran zu denken, dass wir eben eins mit dem Herrn in der Herrlichkeit vereint sein werden. Denn der Herr Jesus, er sagt es hier selbst, mal nachzulesen in der Parallelstelle aus dem Matthäusevangelium, das gleiche Ereignis, ein wenig anders formuliert, Matthäus Kapitel 26 in Vers 29, Matthäus 26, Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Das heißt, wir haben hier bereits auch einen Blick, ja, in die Zukunft. Einen Blick in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und ohnehin sind nämlich auch beim Abendmahl ja alle Zeiten betroffen, sowohl die Vergangenheit wie auch die Gegenwart als auch die Zukunft. Zum einen, nochmals, dürfen wir an das Vergangene denken, an Golgatha. Wir erinnern uns mit jedem Mal an unseren Herrn Jesus und gedenken seinen Stellvertreter-Tod, wo er unsere Schuld gesühnt hat. Und gleichzeitig denken wir aber, wie gesagt, eben auch bereits an das Zukünftige. Wir gedenken nämlich bereits der zukünftigen Herrlichkeit, so wie wir es eben gelesen haben, wo der Herr Jesus von dem Reich seines Vaters spricht. Ja, und letztlich wird das beides, ne, das Gedenken an die Vergangenheit, wie auch das Denken und auch die Freude auf die Zukunft hin im heutigen, im Hier und Jetzt, ne, im heutigen Abendmahl zur Gegenwart. Wir gedenken seines Lebens als auch seines Leidens, was praktisch durch das gebrochene Brot symbolisiert wird, genauso wie seines Todes und seiner Auferstehung, welches durch den Kelch, ne, den Blut des Herrn Jesus, bezeugt wird. Man beachte ja, dass das Blut des Herrn Jesus jetzt nicht nur seinen Tod darstellt, sondern auch seine Auferstehung. Das neue Leben, ne, was jetzt entstanden ist, seine Auferstehung und seine lebendige Gegenwart. Denn in Matthäus Kapitel 26 ist von dem neuen Bund die Sprache, also von dem neuen Leben, was jetzt entstanden ist, ja, sowie von der Vergebung der Sünden, welche ohne die Auferstehung keinen Bestand und keine Grundlage hätte. Denn so heißt es, ich lese nochmal zwei Verse hier aus Matthäus Kapitel 26, Matthäus Kapitel 26, Vers 27, Vers 28, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut. Und jetzt denkt man ja eigentlich an den Tod, ja? Aber was sagt er? Das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Ja, hier kommt nicht etwas zum Ende in dem Sinne, sondern hier beginnt etwas. Das neue Leben, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und lesen aus 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 26. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 26, das ist genau der Abschnitt, wo Paulus davon gesprochen hat, dass er diese Anordnung vom Herrn selbst empfangen hat. Das war also keine Idee von Paulus, ne? Vom Herrn selbst. Und dann schreibt er hier in Vers 26, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis er kommt. Interessant ist, er sagt, denn so oft ihr, ne, esst und trinkt und so weiter und so fort. Aber nirgendwo wird uns gesagt, wie oft. Ja? Da haben wir keine klare Anweisung. Müssen wir das jetzt jeden Tag machen? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Ne, so wie wir es hier machen? Oder nur einmal im Jahr? Nee, es heißt oft, ja, oft, immer wieder, ja. Aber es wird nicht gesagt, wie oft. Ja? Hier sei sich jede Gemeinde ihrer Meinung ihr selber auch gewiss, was die Handhabe anbelangt. Tatsache ist, wir sollen es machen, regelmäßig machen, aber in welchen Abständen wird hier nicht gesagt. So, und darüber hinaus nochmals, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann steht ja ein jeder, der jetzt hier an den Tisch des Herrn tritt, ne, der am Abendmahl teilnimmt, im Verkündigungsdienst. Nicht nur derjenige, der hier vielleicht ein paar Worte an euch weiterrichtet, ne, nicht nur diejenigen, die das Brot und das Wein weiterreichen, nee, ein jeder. Ein jeder, der daran teilnimmt, steht im Verkündigungsdienst. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, das ist doch herrlich. Und darüber sollte sich auch ein jeder, der am Abendmahl teilnimmt, im Klaren sein. Sie sind ein Verkündiger. Du bist ein Zeuge. Mit der Teilnahme am Abendmahl bezeugst du deine Gotteskindschaft. Du bezeugst deinen Glauben an den Stellvertreter-Tod des Herrn Jesus. Sie bezeugen aber auch ihren Glauben an die Auferstehung aus den Toten, sowie die Himmelfahrt und die Wiederkunft des Herrn Jesus. Du bezeugst deinen Glauben an den neuen Bund, ne? An das neue Leben, den Gott in und durch seinen Sohn aufgerichtet hat. Und sie bezeugen ihren Glauben an die Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus. Also mit dem Abendmahl legen wir an und für sich ein vollmächtiges Glaubensbekenntnis ab. So sollte es zumindest sein, ne? Wenn wir es wirklich auch bewusst einnehmen und nicht einfach so als belanglose Tradition. Des Weiteren, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir während dem Abendmahl, im Abendmahl bezeugen, woran wir denken, woran wir gedenken, dann sollte ja eigentlich auch klar sein, dass nicht jeder an diesem Mahl teilnehmen kann, beziehungsweise dass das Abendmahl nicht für jeden bestimmt ist. Ne? Also zum Gottesdienst können wir einladen. Ganz spontan könnten wir jetzt hochgehen, die sind am Frühstücken da oben, ne? Könnten wir sagen, Mensch, kommt doch mal runter, ja, zum Gottesdienst, setzt euch da hin, ja, hört euch das mal an, wunderbar, ja und Amen, ne? Zum Abendmahl aber nicht. Zum Abendmahl nicht. Da können wir nicht einfach da oben hingehen, ungeprüft, ne? Kommt mal runter, ne? Da gibt es leckeren Wein und ein Stückchen Brot. Nee. Da haben wir das Abendmahl aber ganz schön verkannt. Das Abendmahl ist eben nicht für jeden bestimmt. Wie will man denn als ein Verkündiger, man ist ja ein Verkündiger, man ist ein Zeuge, wenn man am Abendmahl teilnimmt. Und wie will man denn als ein Verkündiger all dieser Dinge sein, wenn man ja gar nicht daran glaubt? Also wenn man ja jetzt nicht an die Kreuzigung, dem Tod Jesu und seiner Auferstehung glaubt, nicht an die Himmelfahrt, nicht an seine Wiederkunft, nicht an die Erlösung durch das Blut des Herrn Jesus, dann ist ja dessen Teilnahme am Abendmahl völlig deplatziert und eine große Lüge. Eine Heuchelei. Das wäre ja noch schlimmer, als würde ein überzeugter Blaukreuzer an einer Weindegustation teilnehmen. Ja? Ja. Ja. Passt nicht, ne, oder? Passt nicht, ja, genau. Ja. Also wir sehen, es ist eine Selbstverständlichkeit für einen Blaukreuzer an so einer Veranstaltung nicht teilzunehmen. Und ja, und wie ist es denn beim Abendmahl? Beim Abendmahl hingegen versammeln sich vielerorts Menschen, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Die haben da nichts zu suchen. Und warum nicht? Weil sie ja an diese grundlegenden Dinge gar nicht glauben. Das heißt, ihnen fehlt der voraussetzende Glaube. So, weiter. Wir hatten davon gesprochen, dass beim Abendmahl ja alle Zeitformen enthalten sind, Vergangenheit, Gegenwart, wie auch die Zukunft. Schauen wir uns noch einmal die Vergangenheit an. Im Alten Testament, bevor der Herr Jesus ja hier auf Erden kam, hat es in dem Sinne ja noch gar kein Abendmahl gegeben. Aber wir finden ja bereits eine Vorschattung, ne? Nämlich eben im Passafest, ne? Im Passamahl. Da finden wir etwas Vergleichbares. Und es kommt da nicht von ungefähr, dass der Herr Jesus ja auch mit seinen Jüngern unmittelbar im Anschluss an das Passafest das Abendmahl einführte. Ja, und wie war das damals mit dem Passafest, gerade mit dem Ursprung des Passafestes? Es begann ja in Ägypten, ne? als das Volk noch in Knechtschaft war. Und da musste das Volk, das musste Lämmer schlachten, ne? Es musste ein Lamm geschlachtet werden, dessen Blut musste an die Türpfosten und an die Oberschwellen gestrichen werden. Und dadurch entging ja das Volk dem Tod, als dann die 10. Plage, nämlich die Tötung der Erstgeburt, über Ägypten kam. So, und im Gedenken, auch hier wieder, ne, ein Gedächtnis, und im Gedenken an diese Rettung und des anschließenden Auszuges aus dieser Knechtschaft aus Ägypten feiern die Juden ja auch heute noch dieses Passafest. Und die Israeliten damals im Alten Bund, ja, sie konnten sich auch nur durch das immer wiederholende Opferritual Gott nahen. Und dabei gab es ja die verschiedensten Opferarten, die auch die unterschiedlichsten Bedeutungen hatten. Doch egal welches dieser Opfer, letztendlich wies alles bereits auf das dermaleins stattfindende, vollständige Opfer hin. Das stellvertretende Opferlamm, Jesus Christus. Das war alles bereits eine Vorschattung. Ne? Die Schlachtung der Lämmer, die Einsetzung des Passamahls, das Passafest, dann das ganze Gesetz mit den ganzen Opfern, alles mit einem großen Ziel vor Augen. Jesus Christus. Im Alten Testament können wir dahingehend in Form des Passafestes und den dazugehörigen Opfern von einem Abendmahl sprechen, ne, das auf die Zukunft weist, vorausblickend auf Jesus. Ja, und damit widmen wir uns der Gegenwart, bevor wir jetzt hier auch gleich an den Tisch des Herrn treten. Und wie in allen Dingen, liebe Geschwister, wie in allen Dingen müssen wir in erster Linie die Gesinnung sehen, ja? Das heißt, das Motiv. Und so stellen wir uns auch an die Frage, ja, worauf kommt es beim Abendmahl denn überhaupt an? Auf die äußeren Umstände? Eben wann wir es feiern? Ob am Morgen oder am Abend? Wo wir es feiern? Wie wir es feiern? Ob wir jetzt Wein oder Traubensaft nehmen? Ob wir alle aus einem gemeinsam aus einem Kelch trinken, ja? Oder jeder seinen eigenen Becher hat. Ob das Brot jetzt von allen gebrochen wird. Jeder bricht sich sein Brot, ja? Oder nur von einigen wenigen oder gar nur von einer Person. Feiern wir es am Sonntag? Feiern wir es am Donnerstag? Ne, bei uns in der Zionshalle, wir machen es auch schon mal sonntags, aber in der Regel machen wir es donnerstags abends im Zusammenhang mit der Gebetsstunde oder vielleicht auch an einem anderen Tag. Eben, wie häufig, einmal die Woche, häufiger, seltener. Das mag ja jetzt alles nicht unwesentlich sein, aber ich sage mir immer, ja, was nutzt es denn, liebe Geschwister? Was nutzt es, wenn wir uns womöglich haargenau und wortwörtlich an das Mahl halten, so wie es der Herr Jesus eingeführt und mit seinen Jüngern eingenommen hat, aber mit unserem Herzen gar nicht bei der Sache sind? Ja, was nutzt es denn, wenn bei einer Hochzeit alle Vorkehrungen getroffen sind, ne? Saal und Gäste sind geschmückt, die Tische sind dekoriert, die Blumen sind bestellt, das Essen ist bereitet, ne? Die Braut ist gespannt wie ein Flitzebogen. Ah, aber der Bräutigam fehlt. Ja, da nützt der schönste Saal. Die teuersten Blumen, das beste Essen und die fröhlichsten Gäste nichts. Die geplante Hochzeit wird zum Flop. Und da sage ich mir, lieber in einer dieser Äußerlichkeiten, ja, womöglich fehlgehen, aber dafür mit ganzem Herzen beim Herrn zu sein, ja? Mit ganzem Herzen bei der Sache selbst zu sein. Mit gereinigten Herzen zur Ehre des Herrn. Was oder besser gesagt, wer wird dann oder soll beim Abendmahl denn im Mittelpunkt stehen? das Brot, der Wein, der Kelch, die Räumlichkeiten oder unser Herr Jesus. Was verkündigen und bezeugen wir? Wir haben es eben gelesen. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Beim Abendmahl, wie im Übrigen auch bei der Taufe, geht es eben nicht um irgendeine Äußerlichkeit, sondern um eine Person. Es geht und es dreht sich alles um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen niemals, liebe Geschwister, niemals irgendeine Sache in den Mittelpunkt stellen, sondern immer nur eine Person, um die es geht. Und zwar niemand anderes als unseren Herrn Jesus Christus. Auch bei einer Hochzeit, um auf das Beispiel zurückzukommen, sollte nicht der Brautstrauß im Mittelpunkt stehen, sondern das Brautpaar. Im Gottesdienst sollte dich nicht die Methode bestimmend sein, sondern das Wort. In der Gebetsstunde sollten nicht die Lieder federführend sein, sondern die Gebete. Eine Beschneidung ohne Gott ist wertlos. Der Sabbat ohne Gott ist nutzlos. Und die Taufe und das Abendmahl ohne Jesus sind zwecklos. Denken wir daran, wenn wir das Abendmahl feiern, wir feiern es zur Ehre des Herrn und zu seinem Gedächtnis. Und nun gibt es, wie bei der Taufe auch, durchaus Punkte, jetzt auch bezüglich der Handhabung, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann oder die einfach auch aus praktischen Gründen womöglich unterschiedlich gehandhabt werden. Und da sei, oder eben die Frage beispielsweise eben nach gesäuerten oder ungesäuerten Brot, die Frage eben, auch wieder so ein Zankapfel, Wein, oder kann man auch Traubensaft nehmen oder auch noch andere Punkte. Und da sage ich mir, ja, man soll das natürlich prüfen, da stehen auch die Ältesten in der Verantwortung, hier auch eine maßgebliche Entscheidung dann auch zu treffen. Aber letztendlich muss sich da jede Gemeinde selber prüfen, beziehungsweise dann auch seiner Meinung und Handhabung gewiss sein. Das Wichtigste jedoch ist, dass das Abendmahl überhaupt gefeiert wird und alle Teilnehmer auch mit der rechten Motivation und in der rechten Gesinnung an den Tisch des Herrn treten. Und von allen Äußerlichkeiten, Darreichungsformen, Symboliken und dergleichen einmal abgesehen, sollte aber auf jeden Fall klar sein, dass wir wie selbstverständlich mit reinem Herzen und ungeheuchelt vor unseren Gott treten. Also perfekt ist keiner von uns, ne? Also wenn das der Maßstab wäre, dann könnten wir heute das Abendmahl alle aneinander vorbeiziehen lassen. Keiner von uns ist perfekt. Und wenn wir die Woche jetzt Revue passieren lassen, und das meiste erinnern wir uns ja schon gar nicht mehr, zum Glück. Aber da würde jeder was finden, wo er sagt, oh Schreck. Also was habe ich denn da gesagt, was habe ich da gemacht, wie habe ich mich da verhalten? Nee. So kann ich nicht an den Tisch des Herrn treten. Also darum geht es nicht. Keiner von uns ist perfekt. Aber im Aufblick auf unseren Herrn Jesus, darum geht es, sollen wir ungeheuchelt und mit reinen Herzen an den Tisch des Herrn treten. Und das sollen wir natürlich, dieses Ungeheuchelte soll natürlich bei jedem Gottesdienst auch der Fall sein. Immer, es gilt immer, mit großer Ehrfurcht auch in den Gottesdienst zu gehen, ja. Aber wie viel mehr eben hier auch, wenn wir an den Tisch des Herrn treten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt auch diese Dinge, wie eben hier jetzt auch das Abendmahl, eben nicht einfach so zur Routine verkommt, eben nicht zur bloßen Tradition degeneriert, sondern dass wir uns immer wieder der Wichtigkeit und auch der Besonderheit des Abendmahles bewusst sind und uns demzufolge auch angemessen begegnen. Bezüglich der Teilnahme am Abendmahl ist uns nicht umsonst auch eine Bedingung gegeben. Es ist eben nicht so, ich hatte es gesagt, dass Hinz und Kunz zum Abendmahl eingeladen sind, sondern, wie lautet die Bedingung? Die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, ne? Und darüber hinaus quasi als Bestätigung unseres neuen Lebens in Christus. Ein gottesfürchtiges Leben. Kein perfektes Leben, aber ein gottesfürchtiges Leben. Zumal das Abendmahl ja auch übersetzt werden kann mit das dem Herrn gehörende Mahl. Das dem Herrn gehörende Mahl. Kurzum, das ganze Mahl und jede Handlung, die damit verbunden ist, gehört dem Herrn. Wir sind seine Gäste. Wir sind seine Gäste hier am Tisch des Herrn. Und da sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns auch gebührend benehmen und auch nur an seinen Tisch kommen, wenn er uns dazu eingeladen hat. Schon beim Passa wird uns gesagt, dass keineswegs jeder an dieser Handlung teilnehmen durfte. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12 zum Beispiel, wird gesagt, dass kein Fremdling und kein Unbeschnittener daran teilnehmen durfte. Nur wer zum Volk Gottes gehörte und auch nur wer beschnitten war, durfte am Passafest teilnehmen. Und das sagt auch uns, dass längst nicht jeder am Abendmahl teilnehmen darf, sondern nur wer zur Gemeinde des Herrn Jesus gehört und ihm gehorsam ist und, wie wir es bereits gesagt hatten, auch an all das glaubt, woran wir beim Abendmahl gedenken. Ja, und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, ist es eben auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir sollen es nicht zu Hause alleine feiern, ja, im stillen Kämmerlein. Das können wir beten, ne? Beten können wir zu Hause alleine im stillen Kämmerlein. Aber das Abendmahl, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir sollen es zusammen einnehmen. Im Abendmahl pflegen wir Gemeinschaft untereinander und sollten dahingehend auch eines Sinnes sein. Nicht immer einer Meinung, das ist nicht notwendig, aber im Aufblick auf unseren Herrn eines Sinnes. Und da versteht es sich auch von selbst, dass wir in Jesus ja einen Leib bilden und dieser untereinander nicht zerstritten sein darf. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wir dürfen keinen Groll in unseren Herzen dulden und auch keinen Streit mit unserem Nächsten haben. Wenn das der Fall ist, so muss dieses ausgeräumt werden, bevor man ja, sich gemeinsam an den Tisch des Herrn setzt. All diese Dinge, sei es jetzt Streit, ne, Groll, Zorn, Neid, auch Hochmut, Eifersucht, Missgunst, Stolz, all diese Dinge lenken ja vom Wesentlichen ab. Und wir können gar nicht mehr mit ungeteilten und freudigen Herzen bei der Sache bzw. bei der Person sein. Und sollte diesbezüglich irgendetwas nicht in Ordnung und eben auch noch nicht ausgeräumt sein, so ist es ehrlicher und aufrichtiger, am Abendmahl nicht teilzunehmen und sich mit seinem Bruder und mit seiner Schwester erst einmal zu versöhnen. Fragt euch selbst, wie kann ein Kind Gottes, welches Schuld auf sich geladen hat, in welcher Form auch immer, und diese eben noch nicht bereinigt hat, an den Tisch des Herrn treten? Oder eben jemand, der mit seinem Bruder oder seiner Schwester noch zerstritten ist, ja, wie wollen die gemeinsam an den Herrn gehörenden Mahl teilnehmen? Wie heißt es da auch im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 22? Hebräer Kapitel 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, mit aufrichtigem Herzen, ja, mit der rechten Gesinnung. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. All diese Punkte, die wir beleuchtet haben, dass wir uns dessen gewiss sind, als Verkündiger, als Zeuge, dass wir daran glauben, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, ne? Reinen Herzens und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also, erst versöhnen und dann gemeinsam an den Tisch des Herrn. Jeder prüfe sich selbst, ob er dahingehend würdig ist, dieses Mahl mit Jesus und seiner Gemeinde zu begehen. Und ein jeder steht hier für sich selbst in der Verantwortung. Fassen wir das Thema zusammen, bevor wir gleich eben an den Tisch des Herrn treten. Der Herr Jesus selbst hat angeordnet, das Abendmahl zu feiern. Ja, es gehört zur Gemeinschaft der Christen, wie auch die Lehre, das Gebet und so weiter. Wir gedenken hierbei an das Vergangene, an das Gegenwärtige und Zukünftige. Ja, wir verkündigen und bezeugen Jesu Tod am Kreuz, in gleicher Weise auch seine Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Und wer nicht an diese fundamentalen Glaubensinhalte der Heiligen Schrift glaubt und beispielsweise das vergossene Blut des Herrn Jesus leugnet und seine Wiederkunft in Frage stellt, der darf auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Ebenso, wenn jemand noch bewusst, ich sage ja, bewusst in Sünde lebt oder auch noch Streit mit Glaubensgeschwistern hat und die Herzen verhärtet sind. Wir sind Gäste des Herrn an seinem Tisch und da sollen wir auch mit gereinigten Herzen erscheinen. Und jeder muss sich dabei selber prüfen, ob er diesbezüglich würdig ist, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Ja, und zu guter Letzt dürfen wir wissen, dass wir einst im Himmelreich mit dem Herrn Jesus zusammen vom Gewächs des Weinstocks trinken werden, wie immer das auch zu verstehen sein mag. Aber bis dahin wollen wir immer wieder mit freudigem Herzen an den Tisch des Herrn treten. Amen.